Hallo, ihr wunderschönen Nachtschwärmer. Wir begrüßen euch zu einer weiteren Folge vom Sneakeläster.
Ja, hallo. Wir haben gerade laut dem italienischen Filmplakat den neuen Brad Pitt-Film gesehen.
Und zwar 12 Years a Slave.
Ja. Ja. Der Film handelt aber eigentlich nicht von Brad Pitt, auch wenn der auf dem italienischen Filmplakat das einzige erkennbare große Gesicht ist. Auf dem deutschen Filmplakat ist da schon etwas deutlicher zu sehen, dass man da den Darsteller Fjodor Schivetel, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, entlangrennen sieht. Und der Film handelt tatsächlich von Fjodor Schivetels, wie er einen Extended Urlaub im Süden macht.
Man könnte es auch ein wunderschönes Roadmovie nennen. Nein, Story ist, er wohnt eigentlich in New York, wird gekidnappt und dann in die Sklaverei verkauft.
Dazu muss man sagen, der Film spielt Mitte der 1850er Jahre.
Der Film fängt an 1841.
In den USA.
Genau. Und es ist, wie ist er eigentlich mit Nachnamen? Solomon heißt er mit Vornamen.
North? Irgendwo sowas. Irgendwas mit
jetzt können wir uns beide Namen nicht
TH
mehr.
Oder PH laut. Aber das ist genau, auch gar nicht so wichtig.
Laut Disclaimer ganz am Anfang beruht der Film auf einer wahren Begebenheit. Müsste man jetzt mal schauen. Man kann das Buch 12 Years a Slave, erschienen 1853, auch lesen, scheinbar.
Ach ja, genau, den Titel haben wir, glaube ich, noch gar nicht genannt. Der verrät natürlich eigentlich von dem Plot. Ja, also der wird da halt, der ist dort ein eigentlich ganz, offenbar ganz gut gestellter, freier, Schwarzer im Nordosten der USA in den 1840ern, der dann allerdings Fangheit wird gewissermaßen und dann wird er halt von Leuten als geflüchteter Sklave markiert, die ihn das als Vorwand nehmen, um ihn im Süden in die Sklaverei zu verkaufen.
Genau, und da landet er dann als erstes bei Benedict Cumberbatch, der so ein bisschen als der nette Sklavenhalter tituliert wird. Gleich am Anfang sieht man so, wie er versucht, eine Mutter mit ihren Kindern zu kaufen, weil die ganze Zeit darum fleht.
Aber er hat dann doch nicht genug Geld.
Nö, er hat dann doch nicht genug Geld und hat dann irgendwie, guckt dann auch weg, als sie dann schreit, als sie ihren Kindern hinterher schreit. Also im Endeffekt ist dann auch klar so, ja, okay, er ist halt irgendwie egal. Er ist halt so ein bisschen so die Milchsemmel der Sklavenhalter, so, er macht das alles, aber eigentlich ist ihm das auch Wurst. Er tut so ein bisschen so, als wäre er super nett, schenkt ihm dann so eine Geige, weil natürlich kann Solomon, kann natürlich lesen, schreiben und kann Geige spielen und ist eigentlich
aber er hat halt Geldprobleme. Deshalb muss er ihn dann auch weiterverkaufen.
Genau. Na, obwohl
er kann ihn nämlich nicht abbezahlen.
Ja, das Problem ist, wenn du einen Sklaven kaufst und das Ganze auf Schuldschein machst und der Sklave dann stirbt aus irgendeinem Grund, dann musst du sofort die gesamte Summe nachzahlen und dann gibt es eben einen Aufseher, mit dem Solomon sich streitet und dieser wird dann zwar eigentlich entlassen, aber trachtet Solomon nach dem Leben und Benedict Cumberbatch traut sich nicht, den dann zu behalten, weil das einfach eine zu große Gefahr ist, weil wenn er sterben würde, müsste er ihn halt sofort bezahlen, das könnte er sich nicht leisten. Also verkauft er ihn weiter an den. Ich glaube, wahrscheinlich im Englischen würde es wahrscheinlich Slave Breaker heißen. Auftritt Michael Fassbender. Man sieht ihn in unglaublichen Großaufnahmen, also dass ich länger gebraucht habe, um ihn überhaupt zu erkennen. Außerdem hat er so einen komischen roten Bart.
Ich glaube, es lag vor allem am Bart.
Vielleicht am Bart und aber auch an den fiesen Großaufnahmen. Und Michael Fassbender wird ein bisschen als der wahnsinnige, wahrscheinlich eher normalere Sklavenhalter erzählt. Er ist halt ein Arsch. Die ganze Zeit.
Ja. Er hat sich auch nicht unter Kontrolle und so. Also eigentlich, um jetzt mal etwas von dem exakten Nacherzählen des Plots wegzukommen, es gibt ja recht viele Narrative über Sklaven und Sklavenhalter und jetzt auch nicht nur bezogen auf den amerikanischen Süden, sondern beispielsweise habe ich auch gerade in den letzten ein, zwei Jahren sehr genossen, diese Fernsehserie Spartacus, die ich auch tatsächlich mit diesem Film ganz gerne vergleichen möchte, weil es nämlich in beiden Fällen darum geht, dass man aufzeigt, dass es auch sehr, sehr komplexe Verhältnisse gibt zwischen Sklaven, Sklavenhaltern innerhalb der Sklavengesellschaft, zwischen den Sklaven untereinander und so weiter. Und dass es dann immer so beispielsweise diejenigen gibt, die sich ein bisschen mit der Lage arrangieren, diejenigen, die kaputt gemacht werden, weil sie das nicht wollen und auch unter den Sklavenhaltern dann wiederum irgendwie die Netteren und die weniger Netteren gibt und dass das dann aber auch alles nochmal eingebunden ist in beispielsweise größere Zusammenhänge wie es gibt beispielsweise auch In dem Fall, ich glaube, meine Lieblingsfigur aus dem Film ist, wird von Garrett Dillahunt gespielt, der dort einen Weißen spielt, der allerdings sich vom Aufseher durch Säuferei runtergewirtschaftet hat zu einem, der selber auf der Plantage im Feld arbeiten muss. Und der dann, das wird dann sehr schön differenziert, er ist quasi, muss quasi die gleichen Arbeiten verrichten wie die Schwarzen, aber er hat trotzdem noch irgendwie seine eigene Schlafstätte und wird trotzdem irgendwie privilegiert behandelt, obwohl er...
Oder weil er ein weißer, freier Mann ist.
Genau, muss man dazu auch sagen, es gibt halt auch in den amerikanischen Südstaaten in dieser Zeit, gibt es halt auch einen sehr regen Umgang mit so, was man White Trash nennen würde, also das... dafür für diese Schicht steht quasi diese Figur. Aber worauf wollte ich jetzt eigentlich ursprünglich hinaus mit meinem Verweis auf dass nämlich die Michael Fassbender-Figur in den ganzen klassischen Sklavenhalter-Narrativen auch tatsächlich der schlechte Sklavenhalter ist, in dem Sinne, dass auch Gesellschaften, die Sklavenhaltung befürworten, immer sagen, derjenige ist ein schlechter Sklavenhalter, der halt es an mangelnder Selbstkontrolle der Mangel der Selbstkontrolle zeigt, der irgendwie kein ordentliches, distanziertes Verhältnis zu seinen Sklaven aufbaut und der
sie nicht wie Dinge behandelt.
In Wut handelt und dergleichen. Und das ist tatsächlich, auch wenn Michael Fassbender ständig betont, dass die Sklaven für ihn nur Dinge sind.
Das ist natürlich nicht.
Also er spielt quasi die Figur, die Michael Fassbender spielt, wäre quasi auch in den ganzen Pro-Sklavenhalter-Narrativen der Buhmann. Das finde ich eigentlich ganz interessant.
Ja, der hat immer mal wieder extreme Aussetzer. Also gerne, es gibt zum Beispiel eine Situation oder mehrere Situationen, wo er mitten in der Nacht in die Schlafstätte der Sklaven kommt und sie alle aufspielen lässt zum Tanz. Also mitten in der Nacht, alle Sklaven sind in weißen Schlafklamotten, setzt er sich irgendwo hin und lässt halt Solomon dann Geige spielen. Und alle anderen müssen tanzen und dann schreit er sie die ganze Zeit an, sie mögen doch vielleicht ein bisschen freundlicher gucken, weil sie doch Spaß haben. Also solche, damit wird halt sein Wahnsinn klar gemacht. Was mir bei dem Film noch aufgefallen ist, was ich jetzt auch vorhin schon kurz gesagt habe, ist, die Kameraführung ist, finde ich, doch ganz interessant. Die vergeht sich nämlich in solchen Bildern. Also gerne wird in der Großaufnahme ein Gesicht gezeigt und gerne auch das desjenigen, der gerade ausgepeitscht wird, und das alles in einer unglaublichen Länge. Ich meine, ich bin nicht zart beseitet, was Splatter oder sonstigen Trash angeht. Bei diesem Film habe ich zwar nicht geschlafen, aber doch manchmal die Augen zugemacht, weil ich das nicht so richtig ab kann, leider. Tja... Ich fühle mich dann immer ein bisschen schlecht, wenn ich mich von solchen Filmen so berühren lasse, aber ja, ich fand das ein bisschen viel, muss ich sagen, leider.
Also ich fand den Film eigentlich ganz gut.
Guter Film, wirklich guter Film, ja. Wir können schon wieder nicht lästern.
Ich glaube, wir haben schon ziemlich viel über den Film gelästert, dafür, dass wir nicht über ihn lästern können, aber... er ist auf jeden Fall die wahrscheinlich etwas ernstzunehmendere Bearbeitung genau des Themas als der Tarantino-Film. Vor allem auch, weil der Film zwar unglaublich viele prominente weiße Schauspieler verheizt, aber sie auch tatsächlich eher verheizt und im Wesentlichen dann doch den schwarzen Darstellern sehr viel mehr Raum einräumt und auch sehr viel, also zumindest vor allem der Fyodor Schewedel-Figur, einen sehr viel interessanteren Charakter zuweist, was ich fand, bei dem Django-Film geschehen ist.
Ja, das kann sein, stimmt. Das ist, der Film ist, ich meine, anders als Django ist der Film halt vollständig ohne Humor. Also ich glaube, es gibt nicht einen einzigen Witz in dem ganzen Film. Es ist ein bisschen schwierig auszuhalten, aber das muss man dann halt. Obwohl ansonsten man sich natürlich einfach über realistische Darstellungen von bestimmten Dingen freuen kann, also wenn man das so nennen kann. Also es gibt einfach unglaublich lange Szenen, in denen Bestrafungen gezeigt werden, wie sie dann gemacht werden, wie eben einer aufgeknüpft wird am Baum, aber nur genau so, dass er eben noch gerade ein bisschen stehen kann. Und wie, nachdem alle anderen weggegangen sind, das normale Leben wieder beginnt. Also die anderen Sklaven aus ihren Häusern rauskommen und sich aber nicht trauen, ihn abzubinden, sondern nur ziemlich egal, oder beziehungsweise natürlich wissen sie, was da passiert, aber sie gucken extra nicht hin, schauen sich nicht die Situation an, gehen weg und nur manchmal kommt dann jemand und gibt ihm zum Beispiel was zu trinken. Also dieses verinnerlichte Gehorsamsding wird also sehr, sehr lange ausgebreitet. Ein sehr unangenehmes Ding, was einem das ganz gut mir zumindest.
Ja. Das ist dann tatsächlich auch, was ich mit diesem Spartakus-Vergleich auch betonen würde. In beiden Fällen wird halt sehr schön gezeigt, wie tatsächlich die Kontrollmechanismen bei Sklaverei funktionieren. Also dass es eben nicht einfach nur ist, dass die Leute bei Gelegenheit immer sofort, was weiß ich, dich bedrohen, dass du totgefossen wirst, wenn du flüchtest, sondern dass das sehr komplexe psychische Konditionierung ist, weil der natürlich die Peitsche eine große Rolle spielt, die allerdings sich eben nicht nur darauf beschränkt.
Das wird im Film sogar einmal ganz klar erwähnt. Also ganz am Anfang des Films werden einige Kidnapping-Opfer in einem Schiff eben verschifft. Und drei von denen denken gerade darüber nach, ob sie irgendwie die Flucht wagen. Also weil ihnen ganz klar ist, dass sie in New York noch eine Chance haben, irgendwas zu machen, aber sobald sie im Süden sind, wird es alles ein bisschen schwieriger werden, also eine Flucht irgendwie zu organisieren. Und einer von den dreien sagt ganz klar, ja, wir sind jetzt hier zu dritt, es wird schwierig, aber wir können von den anderen, die in dem Schiff sind, keine Hilfe erwarten, weil die in die Sklaverei schon geboren sind und als in Sklaverei Geborene ist von ihnen nicht zu erwarten, dass sie irgendwas tun. Wir können nicht darauf hoffen, dass die uns irgendwie helfen, weil sie es einfach nicht können.
Ja, ich fand auch die Szene sehr schön, wo sie dann ankommen im Süden, wird dann sofort einer dieser Sklaven den Sklavenhändlern entrissen, und zwar von seinem eigentlichen Eigentümer. Und es wird dann gezeigt, wie der Eigentümer mit seinem Sklaven weggeht und der Sklave sich so an den Eigentümer glücklich an ihn ranschmiegt, weil er ihn so, also das heißt, es gibt auch noch andere Figuren, wie beispielsweise die eine Sklavin, die ich glaube, also ich weiß nicht genau, was ihr Status war, aber sie wurde dann tatsächlich auch als Mistress bezeichnet.
Sie hat einfach einen Plantagenbesitzer geheiratet.
Genau, sie ist, also sie scheint offenbar, sie ist dann offenbar am Ende tatsächlich selbst zu einer freien und gewissermaßen Sklaven-Miteigentümerin geworden. Ich glaube, der Film gibt sich recht viel Mühe zu zeigen, dass das als, also ein sehr viel differenzierteres Bild der Sklavenhaltergesellschaft zu zeichnen, als das jetzt Django getan hat.
Als ob man das jetzt damit vergleichen könnte, aber ja. Normalerweise drücke ich mich immer um Sklavenfilme, deswegen kann ich das jetzt nicht großartig mit irgendwas anderem vergleichen. Ich schaue mir sowas nicht an, ich halte es eigentlich nicht aus.
Was ich mich ein bisschen skeptisch war, der Film hat im Wesentlichen eigentlich gezeigt, es gab die ganzen Rassisten im Süden und im Norden scheint die schwarze Hauptfigur von, man hat eigentlich nur gesehen, wie sie von allen Weißen total nett.
Es gab eine rassistische Szene im Norden. Also einmal in einem Laden geht Solomon in den Laden zusammen mit seiner Familie und ein Sklave schaut ihn total ungläubig an, ganz offensichtlich darüber, dass er ein freier Mann ist und sich einfach bewegen kann, und läuft ihm in den Laden hinterher. Und der Sklavenhalter kommt ihm, also dem Sklaven, dann hinterher in den Laden und entschuldigt sich beim Ladenbesitzer für die Unannehmlichkeiten. Und Solomon sagt, das war keine Unannehmlichkeit, kein Problem. Der Weiße guckt ihn ganz kurz an, sehr missbilligend, und sagt dann nur zum Ladenbesitzer, Sir, tschüss, und geht dann raus. Also das ist ganz klar, also da wird ganz klar gemacht, so okay, es gibt auch im Norden natürlich weiterhin Sklaven, die rumgetragen werden, und es gibt aber auch auf jeden Fall noch Rassismus.
Ja, ich war mir aber unsicher, gerade bei der Szene, ob die tatsächlich im Norden spielt, weil das sah mir alles eher so nach einer Wildweststadt aus, in der sich diese eine spezifische Szene abspielte. Während das andere Bild des Nordens waren halt diese fertigen...
Ich kann mir vorstellen, dass das einfach nicht richtig akkurat gemacht wurde. Ja. Also von der Zeit her muss das gewesen sein, bevor er gekidnappt wurde, weil die Kinder noch klein sind. Und ich glaube nicht, dass er als freier Mann in den Süden gefahren ist. Also das glaube ich zumindest nicht.
So, nein, nicht der Süden. Das war quasi der Westen, der ja zu der Zeit noch alles so ein bisschen undefiniert war. Also unter anderem ging ja auch der Bürgerkrieg ging ja auch um die Frage, inwieweit diese Gebiete Sklavenstaaten sein sollten oder nicht. Während halt es beispielsweise Szenen gibt, wie beispielsweise, wo sie dann im Norden dinieren, wo man halt sieht, dass auch unsere männliche Hauptfigur nicht der einzige Schwarze ist, der dort am Tisch mit den Leuten isst und nicht nur bedient, sondern dass es auch noch andere gibt. Also ich hatte so ein bisschen in dem Film das Gefühl, der amerikanische Norden war quasi schon die rassisch perfekt integrierte Gesellschaft.
Ich glaube, das braucht der Film aber auch, um irgendwie das amerikanische Publikum nicht vor Selbsthass vergehen zu lassen.
Okay.
Also ich befürchte, dass das notwendig ist, dass du ihnen das Gefühl gibst, dass es auch zu der Zeit schon, also dass es eine gerechte Welt gibt und einfach nur, um den Süden als die ungerechte Welt zu zeigen, muss es selbst zu der Zeit, glaube ich, notwendig sein für das Gewissen der Zuschauer. Okay, ja, im Norden war ja alles in Ordnung. Yankees, keine Ahnung. Ja. Finde ich übrigens auch ganz schön, um wieder zum italienischen Filmplakat zu kommen. Brad Pitt hat den Film mitproduziert und sich ganz unauffälligerweise selbstständig die Erlöserrolle gegeben. Er ist der kanadische, holzhackende, bärtige Typ, der...
Mit einem Amish-Bart wohlgemerkt.
Stimmt, mit einem Amish-Bart, der hat mich auch relativ irritiert, aber gut. Das spoilern wir euch jetzt leider, also wenn ihr das jetzt nicht wissen wollt, dann hört nicht hin. Am Ende dann dafür sorgt, dass Solomon freikommt. Schon sehr interessant, also dass zum Beispiel Brad Pitt den Film, also er hätte sich auch eine größere Rolle geben können, zum Beispiel die von Fassbinder. Ich glaube aber, ich weiß nicht, ob er sie nicht wollte oder ob er gedacht hat, wenn er den Film schon selber produziert, soll er nicht so eine große Rolle bekommen.
Oder nicht so eine bösartige.
Genau, jetzt die Frage, wollte er die bösartige Rolle nicht, oder?
Da kommen Foxy, Tadic und Matthew.
Oh, das ist ja schön. Oh, ja. Wir sind aber auch schon längst über die Zeit. Es tut mir unglaublich leid, dass wir nicht länger über den Film reden können, aber wir vergehen uns jetzt im Privatleben.
Dann beenden wir jetzt diesen Podcast.
Vielleicht sind Blom und Sigi hier, sagte ich gerade.